Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. So, das sind Bibelverse, in denen Stichworte wie Rache, wie Vergeltung vorkommen. Und wir widmen uns in jedem Gottesdienst allen möglichen Themen. Und wir beschäftigen uns damit, weil wir aus der Liebe Gottes kommen, weil wir wirklich eine Rückenstärkung haben, dadurch, dass Gott uns bejaht, dadurch, dass Gott sagt, ich liebe euch, ich weiß, ihr seid nicht vollkommen, ich liebe euch und ich helfe euch, wirklich dahin zu kommen, wo ich euch haben möchte. Und deshalb, ja, immer wieder beschäftigen wir uns auch mit solchen Themen und die können wir nicht aussparen, weil wir gucken uns um uns herum und ja, Rache, das ist etwas, was so präsent ist. Vergeltung, das ist etwas, was so präsent ist. Ich freue mich total, dass ich selber in meinem früheren Leben als Jugendlicher, so als junger Mensch, schon gemerkt habe, obwohl ich so jung war, wie viel doch Rachegedanken in mir waren. Ich habe gedacht, naja, ich muss für die Gerechtigkeit kämpfen und so weiter und wenn irgendwas so war, wie ich meinte, das ist nicht gerecht oder das ist ja eine Frechheit oder so, dann ja, war ich sehr schnell dabei, Rachepläne zu schmieden. So, ne? Und es kam dazu, dass ich mich dadurch praktisch ein paar Mal richtig doll geprügelt habe, mit Zähne ausgeschlagen und Kieferbruch und so weiter. Also das wirklich, ich habe gemerkt, was ich in einem aufbauen kann, in so einem jungen Mensch. So, und dass ich mal mit einem wegen einem Satz anderthalb Jahre mit einem Freund von mir nicht gesprochen habe, weil ich fand es so unglaublich hart, diesen Satz, und zack, anderthalb Jahre. Ein anderer wieder, glaube ich, 2 Jahre habe ich nicht geredet. Und ja, und ich bin so glücklich, dass Gott mich rausgeholt hat, dass seine Liebe, das neue Leben in Jesus wirklich, das mir gezeigt wurde, mich rausgeholt hat. Und ja, deshalb, es ist kein leichtes Thema, aber nur das kann uns verändern. Gottes Wort und sein Geist. Und ich möchte auch für diesen Gottesdienst beten. Herr, ich danke dir, dass du uns heute in diese Konstellation zusammengestellt hast. So wirklich eine Besonderheit. Und ich möchte dich, dass du auch ganz besonders deinen Segen dazu gibst, Herr. Dass deine Liebe, dass dein Heiliger Geist, Herr, unsere Herzen erfasst, ergreift und dass wirklich alles hell wird. Dass nur das, was gut ist, nur das, was in deinem Sinne, Herr, und in deinem Herzen richtig und gut ist, dass nur das wirklich Fuß fasst in unserem Herzen und auf dem Boden unseres Herzens fällt und dass nur das auch bleibt nach dem Gottesdienst, Herr. Bitte, Herr, hilf du, dass wir alles vergessen, was wirklich uns nicht weiterbringt, nicht hilft. Alles, was vielleicht uns durcheinander bringt, bitte segne du uns damit. Segne du uns damit, bitte. Halleluja. Ich lobe und preise dich für jeden meiner Geschwister, der hier ist. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, voll dabei zu sein, voll wach zu sein. Und dass du mir auch hilfst, wenn ich mit meinen Geschwistern meine Gedanken mitteile. Halleluja. Du bist ein Heiliger, du bist der heilige Gast in unserer Mitte, der uns wirklich segnet, der uns zu dem gemacht hat, was wir sind, Kinder Gottes. Halleluja. Amen. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Text, Römerbrief 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ganz dicht, ganz kompakt. Und das sind nur 6 von 26 Ermahnungen, die nur in den Versen 9 bis 21 enthalten sind. Wir leben im Jahre 2013 und es kann passieren, dass wenn du einem jungen Erwachsenen, der nicht irgendwann konfirmiert wurde vielleicht, diese Empfehlungen gibst, die wir gerade gelesen haben, dass er dich langsam von unten nach oben so anblickt und dich irritiert fragt, ob du wirklich realisierst, in welche Zeit wir gerade leben. Vielleicht denkt er, dass du noch in der Zeit der Romantik hängen geblieben bist. Vielleicht denkt er, dass du einer der ewig Gestrigen bist, der nicht mit der Zeit kommt. Du weißt es aber, das ist nicht so. Sondern das steht im Römerbrief, ganz zentral, im Römerbrief. Und richtig verstanden sind diese Verse nicht nur beiläufig erwähnt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine Zumutung. Oder anderes gesagt, der Apostel Paulus mutet uns Christen im Jahre 2013 zu, mir und euch, dass wir diese Verse einfach mal so hören, bejahen und leben. 11 Kapitel hat er dargelegt, was bedeutet, Christus ist für uns. Und er hat sein Leben für uns hingegeben. Er ist es, der uns gerecht spricht vor Gott und gerecht macht durch seine Tat, durch sein Leben, das er für uns am Kreuz gegeben hat. 11 Kapitel lang müht sich der Apostel im Römerbrief, diese Grundlage zu legen, das einzuflocken, alles einzuflocken und zu sagen, darauf basiert alles andere. Und wenn ich euch jetzt dazu ermuntere, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, dann, liebe Christinnen und Christen, nur deshalb kann ich das tun, weil die Kraft dazu nicht in euch selbst liegt, sondern in dem, was ich euch dargelegt habe, in den 11 Kapiteln davor. Christus ist für euch und er hat es euch vorgelebt und ihr seid mit seiner Vergebung beschenkt. Ihr müsst sie euch auch nicht erarbeiten. Und in gewisser Weise dürfen wir so etwas wie ein Spiegel der Liebe Gottes, dessen, was wir selber in unserem Leben empfangen haben, sein. Ein neuer Maßstab. Es gibt ganz andere Maßstäbe. Und ich nenne ein paar, die wir durchaus kennen und hören und die auch gelebt werden in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Ich habe sogar gehört, es gibt Berater, es gibt Internetseiten, wo Menschen wirklich Ratschläge geben, die besten Tipps, wie man Rache üben kann. Ich habe einmal im Fernsehen gesehen, so eine Reportage. Tatsächlich, alle möglichen Ideen, die erfolgreich waren, die richtig Ärger gemacht haben, die nicht so schnell zu überwinden waren. Und so. Je nachdem, gestaffelt. Ne? Also, aha, hat er mich betrogen, hat er mich belogen und so weiter. Ich fand es unglaublich. Aber ja, es gibt. Ein Maßstab kann heißen, Rache ist süß. Ja, das bejahen alle die, die auf diesen Portalen zu Hause sind. Das ist auch ein Maßstab, aber nicht der himmlische Maßstab. Nicht das, was Jesus uns hier sagt. Oder Rache ist Blutwurst. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hat manche Kramen sogar das Alte Testament und belegen das damit. Nach dem Motto, wenn mir jemand böse kommt, dann komme ich ihm mindestens genauso böse. Der Maßstab heißt hier auch nicht, siehe nur dich und deinen Vorteil, setz dich rücksichtslos gegen den anderen durch. Und wenn er dir krumm kommt, mach ihn platt. Nein, der himmlische Maßstab heißt in diesem Abschnitt und auch ein paar Verse vorher schon, da legt der Apostel Paulus dar, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. Und im Vers 14 steht, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Vers 17 haben wir schon gehört, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das sind ganz andere Maßstäbe als das, was in unserem Land häufig als der Maßstab gilt. Aber wisst ihr, meine Schwester, sie ist Christin. Aber daran sehe ich, wie schnell man vom Weg so abrutschen kann. Jetzt hat sie gerade Ärger mit ihren Jungs. Der Älteste ist 14 und dreht gerade durch, gehorcht überhaupt nicht mehr, voll im Leben, er will jetzt richtig alles auskosten und so weiter. Die schulische Situation ist katastrophal, er lernt überhaupt nicht mehr und ja, die Lehrer sind natürlich sagen, das so geht's gar nicht weiter. Und meine Schwester hat Panik gekriegt, weil sie immer eine Einzelschülerin war. Sie war von der ersten Klasse bis Medizinstudium immer die Erste. Das heißt, für sie ist ein Schock, sie kann das überhaupt nicht überwinden, das merke ich. Das kann sie nicht akzeptieren, dass ihre Kinder solche Probleme haben. Und ich muss mir anhören, wenn wir telefonieren, was für Wutanfälle sie bekommt gegenüber den Lehrern. Wie schlecht sie über die Lehrer redet. Was alles die Lehrer, woran alle die Lehrer schuld sind. Und ich denke, sie ist unglaublich blind. Sie ist unglaublich blind dafür, dass der Sohn eben Probleme macht momentan. Das ist nun mal so. Und aber zum Teil muss ich sie auch mal runterziehen und sagen, Mensch, vergisst du, dass du Christin bist? Wie du redest, das ist sowas von schrecklich. Wenn das mal über die Lautsprecher gehen würde und so, das wäre eine Schande für die Christenheit, dass ein Christ so redet. Aber sie kommt in Rage und ja, ich will sie nicht schlecht reden, aber sie ist nicht die Einzige. Ja? Und vor allem, wenn man meint, die anderen kriegen das nicht mit, dann legt der Christ manchmal auch ganz schön los. Ein Christ soll nach dem Maßstab leben, das heißt, wir sind aufgefordert, nicht nur ein bisschen, sondern wir sind wirklich aufgefordert, ganz kräftig unser Leben darauf auszurichten, nach dem Motto, wie er mir, so ich dir. Wie Jesus mit mir umgeht, so gehe ich auch mit meinem Mitmenschen um. Ich bin durch Jesus Christus geliebt und wertgeachtet und kann mit meinem Mitmenschen nicht so umgehen, als wenn er einem Menschen zweier oder dritter Klasse wäre. Er vergibt mir das Böse, das ich getan habe und was ich auch noch tun werde. Und dafür hat er eben sein Leben gegeben. Ich bin in seinen Augen so wertvoll und mein Mitmensch auch. Das muss man manchmal buchstabieren. Selbst der, der es mit mir böse meint. Solche Menschen gibt es durchaus. Und darum mutet uns der Apostel Paulus zu, wie Jesus Christus an euch handelt, so geht auch ihr mit euren Mitmenschen um. Es ist natürlich verhältnismäßig leicht, das zu tun, bei Menschen, die mir gegenüber wohlgesonnen sind. Da kann ich sagen, ja, ich vergelte niemandem Böses mit Bösem. Aber es wird ein ganzes Stück schwieriger, an einem Menschen zu tun oder ihm entgegenzubringen, das Gute so, der tatsächlich Böses an mir getan hat. Und das kann manchmal ganz schön Böses sein. Und ich weiß einigermaßen, wovon ich spreche. Die natürliche, die erste Reaktion ist oftmals die, dass man zurückschlägt. Oder der Kollege kommt mir krumm, dann zeige ich ihm, wo der Hammer hängt. Der Nachbar, der ein böses Gerücht über mich verbreitet, den werde ich schon heimzahlen. Und auch die Gemeinde ist nicht der Ort, wo so etwas nicht vorkommt, wo nie heimgezahlt wird, sei es durch Worte, sei es durch Liebesentzug. Ich kann mich tatsächlich vom Bösen überwinden lassen und in eine Spirale der Gewalt eintreten, auch als Christ. Ich habe in den letzten 20 Jahren doch einiges erlebt und ich könnte mir erlauben zu sagen, dass es auch unter Christen manchmal wirklich einfach nur zum Heulen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt. Auch das ist möglich, wenn man in eine Spirale der Gewalt eintritt. Ich habe schon gesagt, die Worte, die der Apostel Paulus hier sagt, sind nicht nur ein bisschen Romantik. Das ist Anspruch richtiger Anspruch. Wir müssen darum ringen, dass in unseren Gemeinden, in unserem Miteinander Beziehungen gelebt werden im Guten. Dass das Gute gesucht wird, von Herzen. Echte Versöhnung zwischen Geschwistern ist etwas Himmlisches. Etwas so Wertvolles. Ja, das ist ein Stück wahr gewordenes Römer 12, 17. Wenn zwei Christen den Weg zueinander finden, auch wenn sie sich schon manchmal verletzt haben, weil es Vergebung gibt, weil es einen Neuanfang gibt. Überwinde das Böse mit Gutem. Oder anders gesagt, tue doch mal einfach das Unerwartete. Setz dich mal ab von dieser Welt, wenn du schon meinst, dass du halb in der nächsten, in der ewigen Welt bist. Das heißt nicht, und das möchte ich mal ausdrücklich betonen, sei schön duckmäuserisch, kriech unter den Teppich, lass dir alles gefallen. Das heißt es nicht. Das heißt auch nicht, sei immer mild, lächelnd und nimm deine eigenen Bedürfnisse gar nicht wahr. So kriegt man auch nicht wirklich das Gute hin und auch keinen Frieden, kein echter Frieden. Das wäre nicht das Gute, weil es mich selbst auf Dauer kaputt macht, wenn ich mich und meine eigenen Verletzungen nicht ernst nehme. Das Gute ist auch nicht immer schweigen und lächeln, alles weglächeln. Manchmal ist das Gute einfach hinzugehen und anzusprechen. Im Guten, auf Augenhöhe. Nicht um den anderen fertig zu machen, sondern um dem anderen womöglich die Augen zu öffnen. Ich kann das Gespräch mit meinem Kollegen suchen und ihm zu verstehen geben, das hat mich verletzt. Vielleicht ist es ja möglich, auch wenn man möglicherweise denkt, nee, mit dem kann man nicht reden. Vielleicht ist es möglich. Ich kann meinem Nachbarn sagen, dass ich es nicht akzeptiere, dass es keine Umgehensweise ist, wenn man hinter meinem Rücken über mich so redet. Ich kann mich aber auch in meine Wohnung zurückziehen und Rachepläne schmieden und schweigen. Das wäre eben nicht gut. Und in meiner Gemeinde kann ich mit dem anderen reden, anstatt über ihn. Eine der größten Künste, die Christen beherrschen, ist das Übereinanderreden statt miteinander. Das macht so viel kaputt. Tue das unerwartet Gute. Gib dem anderen nicht den Rest, wenn er am Boden liegt, sondern gib ihm zu essen und zu trinken. Auch im geistlichen Sinne. Er ist auch ein geliebter Mensch Gottes. Es ist keine Garantie dafür, dass wirklich Frieden Einzug hält, wenn ich um das Gute ringe und das Gute will. Das ist mir völlig klar und das war auch dem Apostel Paulus schon vor 2000 Jahren klar. Er schreibt ja auch, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. An euch, sagt er. Betet darum, dass die Spirale des Unguten durchbrochen wird, am besten gar nicht anfängt. Bete darum, dass durch die Liebe Gottes, die wir selber erhalten haben, die Liebe Jesu Christi, die über unser Leben liegt, dass das Negative, das Zerstörerische, das Energieraubende keine Chance hat, sondern der Friede, den Gott uns schenkt. Tue das unerwartet Gute. Das Gute nimmt dem Bösen die Macht. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Man könnte schnell meinen, das ist doch gegen die Natur, sowas zu sagen. Und das wäre gar nicht mal so falsch. Denn es ist tatsächlich gegen die Natur. Und zwar gegen die alte Natur, die wir alle besitzen, bevor wir durch Gottes Geist verändert werden. Wie schön es wäre, wenn unsere Umwandlung von einem Tag auf den anderen vollbracht wäre. Es geschieht aber leider nicht so. Gott beteiligt uns aber an dieser Umwandlung sehr. Er lässt uns erleben, was alles möglich ist, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Er lässt uns auch Dinge erleben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Aber eins wird uns relativ schnell deutlich. Diese Umwandlung verzögert sich, wenn wir nicht gehorsam sind. Gott möchte, dass wir jeden Tag aufs Neue diese Umwandlung wollen und bejahen. Er wartet drauf. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir sollen die wollen und bejahen. Und wenn wir Veränderung erfahren haben, müssen wir sie aber auch erhalten, pflegen, schätzen. Es ist nicht so, dass ein Christ unter allen Umständen eine von Gott gewirkte Veränderung automatisch ein Leben lang behält. Das ist nicht so. Wenn er nicht dran bleibt, wenn nicht Jesus und die Bibel seine Maßstäbe bleiben, kann er Rückschritte erleben. Kann er in alte Verhaltensmuster verfallen. Und dann fragt man sich, wie kann doch ein Christ so sein und so handeln? Habt ihr schon mal verwunderte Menschen erlebt, die laut gefragt haben, wie kann die oder der so etwas tun oder sagen? Er hält sich doch für einen Christen. Auf der einen Seite wissen wir alle, dass Christen keine perfekten Menschen sind. Auf der anderen Seite sind Christen aber nicht selten unbeständig. Die Menschen erwarten von uns eine gewisse Beständigkeit in unserer Lebensführung, in der Konsequenz, mit dem wir leben, das, wofür wir stehen, das, was wir bejahen. Und das zu Recht, finde ich. Denn sonst treten wir auf als Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, als Menschen, die das gottgewollte Leben kennengelernt und auch die Kraft dazu bekommen haben. So möchten wir gesehen werden von den anderen. Ne? Das ist unser Selbstanspruch. Es kam mir so vielleicht einen ungewöhnlichen Vergleich in den Sinn. Ich habe mir vor einem Monat dieses iPad gekauft. Übrigens, das ist das erste Mal, dass ich vom iPad predige. Und zwar nur, weil mein Drucker kaputt ist. Und ich habe keine vernünftigen Seiten rausbekommen. Ja, natürlich habe ich, bevor ich das gekauft habe, einige Tests dazu gelesen. Ein Gerät, von dem man doch einiges erwarten kann. Für mich spielt das Display eine wichtige Rolle bei der Geschichte. Denn ich werde darauf viel lesen und auch einiges an Bildbearbeitung machen. Die Tests sprechen von einer tollen Farbwiedergabe. Die Geräte, die ich im Laden ansehen konnte, haben auch eine sehr gute Farbwiedergabe gehabt. Und jetzt, nachdem ich lange dafür gespart habe, kaufe ich mir das Teil. Es ist wirklich ein Gerät, an dem man Freude haben kann. Aber das Display, ich bin darüber sehr enttäuscht, weil es einen Gelbstich hat. Ich konnte mich bis jetzt nicht wirklich damit abfinden. Weil Apple, der Hersteller, selbst durch die Eigenwerbung diese Erwartung schürt. Ja, tolles Display, du hast noch nie sowas gesehen. Und, so. Ja, die schüren diese Erwartung, dass das Display herausragend sei. Das heißt, ich habe das erwartet einfach. Ne? Denn wenn sie das schon so behaupten, gut, und auch zum Teil liefern können, ja, ist es aber nicht bei meinem Modell. So, was habe ich gemacht? Ich habe das schon zweimal eingeschickt. Das ist jetzt mein drittes neues Gerät. Und ist dasselbe, hat dasselbe Problem. Und ich bin immer wieder enttäuscht darüber. Das ist an sich unterm Strich gesehen eine wirklich Mini-Kleinigkeit, was ich jetzt beschreibe. Ja? Das ist mir auch klar. Aber es ist eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Analog haben auch Menschen die Gott nicht kennen, Erwartungen an uns. Und sie beobachten uns. Wenn wir leben, was Jesus uns sagt, wenn wir sensibel dafür sind, was der Heilige Geist uns zeigt, dann nimmt unsere Ausstrahlung und Wirksamkeit zu. Eindeutig. Dass wir ernsthaft dabei sind, dann gewinnen Menschen Vertrauen. Sie sehen, dass wir ernsthaft dabei sind, die Kluft zwischen Anspruch und unserem Leben zu verringern. Und ich kann euch sagen, in vielen Gesprächen mit vielen Menschen, ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Menschen weniger ein Problem mit Gott an sich haben, weniger ein Problem mit Jesus an sich haben, sondern ein viel größeres Problem mit den Christen haben und mit der Christenheit und mit der Geschichte des Christentums. Ihr Lieben, diese Geschichte des Christentums ist so ein Fluch. Es bremst so viele Menschen und sperrt den Weg, dass sie sich für Gott öffnen. Schaut euch mal um, wie belegt die Esoterik-Seminare sind, wie belegt alle möglichen Orte und Angebote, wo Geistliches angeboten wird. Irgendwelche Wege, irgendwelche Stufen, irgendwelche Dinge, die sind voll belegt. Die Menschen zahlen Tausende dafür, etwas zu finden, etwas Geistliches zu finden. Wieso, Christen, wieso sind wir nicht so attraktiv? Weil wir eine sehr große Altlast haben. Aber nicht nur das, weil wir uns auch heute noch Dinge leisten, die sich die Menschen merken. Und sagen, wenn das ein Christ ist, erstmal bitte nicht, danke. Und deshalb ist es wichtig. Ich würde behaupten, dass hier gehorsamer ein Mensch Gott gegenüber ist, desto mehr Frucht sein Leben bringt. Sei es in seiner Familie, auf seiner Arbeit, unter seinen Mitmenschen oder in seiner Gemeinde. Gehorsam, ich spreche von Gehorsam. In meinen 20 Jahren Christsein musste ich immer wieder feststellen, dass insbesondere gottgehorsame Menschen Erstaunliches erlebt haben. Die Intelligenz, die Bildung oder die Finanzkraft haben da eine geringere Rolle gespielt. Das heißt, praktisch für den Einzelnen, aber auch für eine Gemeinde. Jeder Tag kann der Beginn einer deutlich besseren, gesegneteren Zeit sein, während wir das Geheimnis des Gehorsams entdeckt haben. Wenn wir beschließen, mit Ernst gehorsamer zu werden und wenn wir den guten, konstanten Willen dazu haben, wird Gott uns auch die Kraft dazu geben. Ein Christ, der gehorsam ist, sieht plötzlich auf einmal mehr. Er wird auch deutlicher von Gott geführt. Gott hat mehr Gefallen an ihm. Eine harte Aussage, aber es ist eine wahre Aussage. Gott hat an einem gehorsamen Christen mehr Gefallen. Auch wenn ich mich auseinandersetzen muss mit manchen von euch nach der Predigt. Wenn man sich genauer überlegt, Ungehorsam wiederum hat auch viel mit Stolz zu tun. Ungehorsam ist nicht nur ungehorsam, sondern ist gleichzeitig auch viel Stolz dabei. Richtig viel Stolz dabei. Ich bin zu stolz, um gehorsam zu sein. Im Jakobus 4, Vers 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und das Wort Gnade fasst eine Menge zusammen. Ihr Lieben, es ist etwas, was wir für uns persönlich, aber auch für unsere Gemeinden unbedingt beherzigen sollten. Wir verpassen zu viel. Wir erleben zu viel unnötigen Frust. Zu wenig Vorankommen. Zu wenig Herrlichkeit Gottes, wenn wir nicht den Gehorsam für uns entdecken. Wenn wir nicht mehr auf Jesus als auf Menschen gucken. Wenn wir nicht Jesus als Maßstab nehmen, sondern die Schwester oder den Bruder, ja, aber guck den mal an. Ich habe vor vielen Jahren eine Lektion gelernt. Ich war auf einer Station, wo die meisten Kollegen kritisch in Bezug auf Gott waren, so wie es oft der Fall ist. Ne? Eines Tages beim Frühstückstisch habe ich über die Liebe Gottes gesprochen und dass diese Liebe auch erlebbar ist. Natürlich war das nicht das erste Mal, dass ich über Gott geredet habe. Gerade auf dieser Station habe ich relativ viel. Und damals war ich in einer Phase, dass ich in jede Pause, Frühstückspause oder so, meine Bibel rausgeholt habe und gelesen und so weiter. Und es gab auch viele Gespräche so. Aber jetzt war dieses Gespräch beim Frühstückstisch. Die meisten haben deutlich gemacht, dass das eine Illusion ist. Das kennt ihr auch, ja, ne? Ach komm, George, schon wieder Mensch, hör mal auf. Auf einmal sagt die Stationsleitung laut, aber richtig laut und so richtig mit Inbrunst, völlig ungewöhnlich, dass sie mir das glaubt, dass es diese Liebe gibt. Sagt sie, wir kennen das nicht. Aber diese Liebe glaube ich, dass es die gibt. Wir haben nur sie noch nicht kennengelernt. Fand ich total berührend. Sie schien richtig berührt davon zu sein. Sie, die vom Ex-Mann betrogen und verlassen wurde, die Krankheit in der Familie und auch sie selbst erlebt hat, später Krebs, und die Schwester auch Krebs und auch daran gestorben, die insgesamt relativ, würde ich sagen, verbittert war. Diese Zeit, habe ich gemerkt, war für diese Frau wie einen neuen Anfang. Gott fing an, in ihrem Leben zu wirken. Nachdem ich die Station gewechselt habe, ich bin auf eine andere gekommen, im neuen Team habe ich mich, wenn die Frühstückspausen lang sind, ja, dann redet man über vieles. Und dann habe ich mich einige Male kritisch über die Zustände auf der vorigen Station geäußert und natürlich auch deutlich die Mitverantwortung der Stationsleitung betont. Ja, denn irgendwie, ja, das war nicht mal falsch, sachlich gesehen. War nicht mal falsch. Ich habe nicht gelogen oder irgendwas, ja, übertrieben. Es kam ihr aber zu Ohren, dass ich mich so kritisch über sie geäußert habe. Das hat dazu geführt, dass sie kaum noch mit mir geredet hat. Mich kaum noch begrüßt hat. Kaum noch mich eines Blickes gewürdigt hat. Obwohl sie mich wirklich sehr lieb hatte, so gewonnen hatte. Und ne, irgendwie war alles gut. Das, was Gott in ihrem Leben begonnen hatte, wurde durch mein Reden zerstört, erstickt. Das weiß ich. Ich kann nur hoffen, dass Gott jemand anderes in ihr Leben hineingebracht hat, der es besser gemacht hat, der sich nicht auf diese Weise versündigt hat. Im 1. Petrus 4,8 steht, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Meine Liebe war in dem Fall einfach zu eng. Sie war nicht in der Lage, die Menge der Fehler zu bedecken. Ich hatte die göttliche, die ewige Perspektive Gottes aus den Augen verloren, die einem Zeit gibt, die einen Menschen erretten will. Das Gericht ist noch nicht da. Das Sachliche, das Richtige ist wichtig. Aber nur die Liebe lehrt einen den richtigen Umgang damit. Es waren heute Morgen einige ermahnende Worte dabei, nicht wahr? Es stehen uns so viele Möglichkeiten offen. So viele unglaublich großen Verheißungen Gottes haben wir bekommen. Jeder von uns trägt das mit im Herzen, in seinem Herzen. Es hängt nicht nur von Gott ab, wie viel davon wir in unserem Leben erleben. Es hängt auch von uns ab. Das ist sehr herausfordernd. Wenn wir uns aber von Herzen darauf einlassen können, können wir wirklich Großartiges erwarten. Gehorsam Gott und seinem Wort gegenüber wird der Garant dafür sein, dass wir Großartiges erleben werden. Amen.